Wer das Kartenspiel Poker kennt, der kennt auch diesen Begriff All-in gehen. Das heißt, dass man sich seiner Sache so sicher ist, dass man seine Siegeschancen als so groß einschätzt, dass man im wahrsten Sinne des Wortes alles auf eine Karte setzt, dass man volles Risiko geht. Entweder der maximale Gewinn, der möglich ist, oder alles verlieren. Bei All-in geht man mit allem rein. Es wird nichts zurückgehalten. Keine Sicherheiten werden nochmal dagelassen, sondern wie gesagt, das volle Risiko. Das ist eine Lebenshaltung, die uns außerhalb von solchen Spielen, bei denen es vielleicht nur um ein paar Jetons geht oder wenn es schlimmer ist, sogar auch um Geld, aber wo wir im restlichen Leben eigentlich sagen würden, das ist uns fremd. Viele von uns haben es in ihrem Leben vermutlich so weit gebracht oder haben dieses Alter erreicht, das sie jetzt erreicht haben, weil sie eben nicht immer all in gegangen sind. Denn bei vielen großen, wichtigen Lebensentscheidungen ist es auch gut, nicht nur auf das eigene Bauchgefühl, auf die Intuition zu hören, sondern eben auch vorher gedanklich vieles abzuwägen. Was sind die Kosten von dem, was ich da gerade tue? Was ist der Gewinn? Wie steht das in einem Verhältnis zueinander? Wie groß ist das mögliche Risiko, das ich eingehe? Und wie kann ich das auffangen, wenn etwas schief geht? Was ist mein Sicherheitsnetz, das mich auffängt, selbst wenn der schlimmstmögliche Fall eintrifft? Das sind wichtige Fragen, das sind wichtige Strategien in unserem Leben, die uns vor sehr viel Schlimmem bewahren können und deswegen auch ihren Platz und ihren Sinn haben. Und gleichzeitig führt ein solches Denken uns manchmal auch dazu, dass wir aus den Augen verlieren, was wir wirklich wollen. Und dann sind wir vielleicht unglücklich mit den Kompromissen, die wir eingegangen sind, weil manchmal ein All-in, ich gebe mit allem, was ich habe, rein, der einzige Weg ist, das zu bekommen, was uns wirklich wichtig ist. Unser heutiger Predigttext ist ein gutes Beispiel dafür. Und ich lese uns einmal aus Matthäus 20, die Verse 29 bis 34. Jesus verließ Jericho zusammen mit seinen Jüngern. Eine große Volksmenge folgte ihm. Und siehe doch, da saßen zwei Blinde am Straßenrand. Als sie hörten, dass Jesus vorbeiging, riefen sie: Hab Erbarmen mit uns, Herr, du Sohn Davids. Die Volksmenge fuhr die Blinden an: Seid still. Aber die Blinden schrien noch viel lauter: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Da blieb Jesus stehen. Er rief sie zu sich und fragte sie: Was wollt ihr? Was soll ich für euch tun? Die Blinden sagten zu ihm: Herr, dass wir sehen können. Jesus hatte Mitleid mit ihnen. Er berührte ihre Augen und sofort konnten sie sehen und folgten Jesus. Bettelnde Menschen gab es damals schon so wie auch heute. Damals gab es aber noch keine staatlichen sozialen Absicherungen wie Arbeitslosengeld oder Wohngeld oder andere Hilfen, andere Ämter, zu denen sie sich hätten wenden können, um Hilfe zu bekommen. Wer damals keine Arbeit, kein Geld und keine Verwandtschaft hatte, die sich um einen kümmern konnte, der war sehr schnell obdachlos und saß auf der Straße. Allerdings waren die Menschen damals von den religiösen Geboten her, die sie hatten und denen sie auch gefolgt sind, immer die Aufforderung, Obdachlosen etwas zu geben. Man kann sagen, das war sozusagen das soziale Netz, das damals da war, um diese Menschen aufzufangen. Einem Bettler etwas zu geben, war damals daher nichts Ungewöhnliches. Es war auch nicht so anrüchig, wenn jemand gebettelt hat, denn offensichtlich war da jemand in Not. Es war eine völlig normale Situation für die Menschen damals. Weniger anrüchig, als es heute der Fall ist. Und doch können wir davon ausgehen, dass es auch damals lästig war, für die Menschen ständig von bettelnden Menschen angesprochen zu werden und gebeten zu werden, etwas zu bekommen. Die beiden Bettler, von denen wir hier hören, die waren es gewohnt, von vielen Menschen ignoriert zu werden oder herablassend belächelt zu werden. Daran hatten sie sich schon lange gewöhnt. Und sie waren es auch gewohnt, dass sie immer nur gerade so viel bekommen haben, dass es vielleicht für den morgigen Tag reicht, um über die Runden zu kommen. Das ist die Situation, in der sich diese beiden Bettler damals befanden, die sie kannten. Sie hatten einander als Gesellschaft und alle, die in Jericho lebten oder regelmäßig durch Jericho gereist sind, kannten die beiden. Und nun hörten die beiden, dass da Jesus durch die Stadt kam. Und wenn Jesus wirklich dieser Sohn Gottes war, dann bedeutet es für die beiden, dass er gekommen ist, zumindest eine Sache, nämlich Geld. Ein reicher König kommt ja, der Sohn Davids, der hat doch was. Denn da, wo Könige sind, da ist natürlich immer Reichtum. Und auch wenn nicht Jesus vielleicht die Möglichkeit hatte, ihnen immer all das zu geben, was sie wollten, so hat er doch zumindest die Möglichkeit, ihnen mehr zu geben, als das, was sie vielleicht sonst bekommen hatten. Dass es vielleicht länger reicht als nur für ein oder zwei Tage. Also eine wirklich lukrative Geldquelle, die da gerade an ihnen vorbeizog. Dann müssten sie nicht jeden Tag da sitzen, sondern hätten ein paar Tage Ruhe. Also gehen die beiden all in. Sie geben alles. Und auch wenn es eine Zumutung für ihre Menschen war, gestört zu werden, in ihrer schönen Stimmung Jesus nachzufolgen, lassen sie sich nicht davon abhalten und schreien aus ganzer Kehle: Herr Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns! Spätestens jetzt sind alle wach. All in, ich halte nichts zurück. Alles wird auf diese eine Karte gesetzt. Jetzt ist Jesus da, jetzt habe ich die Chance. Wenn er weg ist, ich sehe ihn vielleicht nie wieder. Ich kann ihn ja nicht sehen, ich kann ja nicht zu ihm laufen. Alles gewinnen oder diese Chance verlieren. Wenn man Jesus einen König nennt, dann fühlt er sich doch bestimmt gut, wenn man ihn auch so anspricht. Dann fühlt er sich geschmeichelt und wird seine Großzügigkeit unter Beweis stellen wollen. Denn wir wissen, reiche Menschen lieben es, großzügig zu sein, wenn sie von anderen beobachtet werden. Vielleicht dachten sie, dass Jesus einen seiner Nachfolger zu ihnen schickt. Haben nicht mehr erwartet, dass er selber kommt, sich selbst bemüht. Er hat ja Nachfolger, ein paar Euro, ein paar Scheine, ein paar Geldstücke mitgeben und dann ist auch gut, mehr haben sie nicht erwartet. Dass er sie selber ansprechen würde, hat sie überrascht. Dass er sie zu sich ruft, dass sie sich von ihrem Platz erheben und zu ihm kommen sollen, das war nicht eingeplant. Und auf einmal war diese lärmende Menge still. Und die beiden stehen im Rampenlicht. Jeder starrt die beiden an. Und die Stimme, die sie gerufen hat, von der sie annahm, dass sie Jesus gehörte, stellt ihnen dann diese eine Frage, die ihnen seit Jahren vermutlich niemand mehr gestellt hatte. Was wollt ihr? Was soll ich für euch tun? Ja, was wird ein Bettler denn wohl schon wollen? Warum stellt er denn diese blöde Frage? Was meint er damit? Oder möchte er vielleicht etwas anderes andeuten? Wollte er vielleicht mit dieser Frage sagen, dass, aber nein, das kann nicht sein. Wie dumm würden sie dastehen, wenn sie ihn um diese eine Sache bitten würden und er könnte oder er wollte es nicht tun. Und dann würden sie vermutlich nicht einmal das ursprünglich in Aussicht gestellte Geld bekommen, sondern würden völlig leer ausgehen. Also lieber auf Nummer sicher gehen und das erbitten, was sie immer erbeten haben. Vielleicht waren es nur Sekunden, die sie da standen und überlegt haben. Vielleicht war es aber auch einer dieser Momente, wo es tatsächlich nur Sekunden still ist, aber es kommt allen Beteiligten wie eine Ewigkeit vor. Die beiden ringen vielleicht gerade mit sich. Sollen sie wirklich alles riskieren, all in gehen und das eigentlich Unaussprechliche aussprechen? sich in ihrer ohnehin schon schwierigen sozialen Situation noch mehr zum Gespött der Leute machen? Und dann bricht dieser eine Damm und sie sagen es frei heraus: Herr, öffne unsere Augen. Wir möchten sehen. Das ist es, was wir eigentlich wirklich wollen. Nicht das Geld. Wir wollen eigentlich sehen. Und jetzt sind sie wirklich all in gegangen. Nicht das Schreien vorher, das war auch schon ein Teil davon, aber jetzt haben sie das ausgesprochen, was wirklich drunter lag. Sie haben sich geöffnet vor Jesus und den Menschen umherum. Sie haben sich verletzbar und angreifbar gemacht. Sie haben alles riskiert. Und Jesus hat das gesehen und er hat das erkannt. Und Matthäus berichtet uns, dass Jesus davon tief bewegt ist. Er hatte Mitleid, es hat ihn berührt. Er sieht, was es die beiden gekostet hat, das auszusprechen. Vielleicht hat er auch Mitleid, weil er gesehen hat, was es die beiden noch kosten würde, wenn sie das Leben eines Bettlers hinter sich lassen würden. Die Routine, die damit da ist. Zu wissen, ich kann nichts und ich bin auf Hilfe angewiesen und nehme die auch an. Was ist, wenn das wegfällt und sie auf einmal für sich selbst Verantwortung übernehmen müssen? Sie waren all in gegangen, als es darum ging, Jesus alles zu sagen, was sie wollten. Und nun mussten sie ebenso alles riskieren, wenn es darum ging, dieses neue Leben, was er ihnen geben würde, dann auch wirklich zu gestalten und zu nutzen. Jesus berührt sie. Jesus öffnet ihnen die Augen. Und der Text sagt uns, dass sie ihm dann gefolgt sind. Vermutlich haben sie erst nach einer Weile verstanden, was Nachfolge dann aber auch wirklich von ihnen fordert und was es bedeutet. Das bekannte Leben zurücklassen und ein neues Leben beginnen, das wird sie etwas kosten. Unabhängig von anderen zu sein, bedeutet eben auch Verantwortung für sich selbst und die eigenen Taten zu übernehmen. Und das kann allen passieren, die Jesus um etwas wirklich Tiefliegendes bitten und erleben, dass Jesus dann wirklich diese direkte Frage stellt, die die äußeren Umstände durchbricht und die die wahre Bitte, die dann zum Vorschein kommt, beantwortet. Das Bedürfnis nach Sicherheit, das ist für uns fast immer richtig, richtig groß. Aber es führt nicht immer zu diesen grundlegenden und tiefen Wünschen, die in uns liegen, die tiefen Anliegen. Wenn ich mir diese beiden Bettler ansehe, dann lerne ich von ihnen, dass es in mancherlei Hinsicht gilt, wirklich alles zu riskieren. Und das in vielerlei Hinsicht. Sich auch mal zuzumuten und es zu wagen, zu Gott zu schreien und es sich von anderen nicht verbieten zu lassen, weil es gerade nicht in die Atmosphäre passt oder weil andere es als störend empfinden. Ich behaupte, dass jede und jeder von uns, die wir heute hier sind, Themen mit sich trägt und erlebt hat, Erlebnisse, auch Verletzungen aus dem eigenen Leben mit sich trägt, die ganz tief sind, die wir ganz tief unten in uns halten. Und sie vor anderen einmal laut auszusprechen, uns damit auch zuzumuten, uns verletzlich zu machen, das ist riskant. Der Kompromiss, ein Sicherheitsnetz sich aufzuspannen und dann lieber nicht darüber zu sprechen, vage anzudeuten, ja, wir haben sie alle nicht einfach und ich will nicht klagen und so, könnte ich aber, brauchen wir nicht, geht es uns alle nicht gut. Das ist der einfachere Weg. Aber Gott fragt mich und dich, er fragt uns ganz direkt, was willst du? Finden wir die Antwort, die Worte, die wir eigentlich in uns haben, bricht es auch raus? Ich möchte frei werden von meinen Ängsten. Ich möchte endlich vergeben können, diese Bitterkeit loslassen, die ich mit mir trage. Ich möchte diese Schuldgefühle von meinen Schultern loswerden. Das möchte ich eigentlich wirklich. Nicht nur irgendwie durch den Tag kommen. Es soll sich was verändern, was ich schon so lange mit mir mittrage. An welcher Stelle musst du einmal riskieren, dich zu öffnen und das zu benennen? was dich wirklich belastet, um die Chance zu bekommen, dann auch etwas daran zu verändern? An welcher Stelle müssen wir als Gemeinde uns mal diese Frage stellen? Was schleppen wir eigentlich mit an Wünschen, die wir sagen, das sollte eigentlich so sein, aber wir sprechen es nicht aus, weil wir wissen, die Antwort würde uns vielleicht herausfordern, in eine andere Richtung führen als das, was wir wollen. Das könnte schmerzhaft sein. Such dir eine Person deines Vertrauens, einen Seelsorger, eine Seelsorgerin, komm auf mich oder auf Lena zu und wage diesen Schritt in einem geschützten Rahmen. Riskiere es, ehrlich mit dir selber zu sein und vor Gott und das, was deine Sehnsüchte und deine Wünsche betrifft, die tief in dir liegen, nicht durch Kompromisse länger zu begraben, sondern auszusprechen, was da liegt. Aber wisse und riskiere damit auch, dass Gott dich dann auch hört und womöglich antworten wird und etwas verändern wird in deinem Leben, dass es dich etwas kosten wird. Das Ergebnis davon ist dann die Nachfolge. Und Nachfolge ist nicht immer leicht oder schön. Das mag uns zurückschrecken, aber wenn uns Gott etwas das gibt, was wir so sehr wünschen, was so tief in uns liegt, was bleibt uns dann noch anderes zu tun, als das, was diese zwei Menschen getan haben? Nämlich aufzustehen und dem nachzufolgen, der ihr Leben verändert hat. Amen.